Dankbar, was Gott tut. Schöne Grüße aus Freiburg, von meiner Familie und von der Gemeinde. Ja, wir sind auch dankbar über die Beziehung hier, freuen uns immer wieder, wenn wir von euch hören oder ihr von uns, und hoffen natürlich, dass wir gemeinsam hier in der Stadt noch viel oder in diesem Land viel bewegen können, weil ich bin überzeugt, dass diese Zellenvision das Handwerkzeug ist, um wirklich Erweckung zu erleben. Alles verändert sich auf dieser Erde. Wir leben im Zeitalter der Technik, ich sag mal, des Laptops und der iPhone. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Und meine jüngste Tochter, die kennt nur Computer. Die ist in dieses Zeitalter hineingeboren. Die kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es jemals eine Zeit gab, wo es gar keine Computer gab. Ja. Und ich bin in ein Zeitalter hineingeboren, wo es Auto gab. Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es mal ein Zeitalter gab, wo es gar kein Auto gab. Aber unsere Eltern, die können sich teilweise noch daran erinnern, dass es Autodose oder halt noch die Generation davor, dass es Zeiten gab, wo es kein Auto gab. Und so verändert sich alles. Ja, und auch wir müssen bereit sein, uns zu verändern. Und wenn wir das nicht sind, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Ja? Gott hat Prinzipien, er weiß, wer die Menschen heute erreichen kann. Und wenn man sich überlegt, was alles durchs Internet möglich ist, ja, es wird so viel Mist gebaut, so viel, ja, ich sage jetzt kein anderes Wort, aber einfach Mist gebaut und geht durch die Äther. Und so wir haben die Möglichkeit, es zu nutzen für das Gute, die gute Botschaft reinzusetzen, Predigen reinzusetzen und was weiß ich alles, Homepage und was weiß ich alles zu machen, um diese Menschheit zu erreichen. Das ist völlig normal. Und wenn wir das verschlafen, der Teufel schläft nicht. Ja, der schaut schon, dass er Einfluss nehmen kann. So, wir können das benutzen und können damit Gutes tun. So, deshalb bin ich froh. Wir haben ja immer noch unsere Konferenzen. Wir haben es auch nächstes Jahr, die Konferenzen. Ich werde noch mit Pastor Bernd drüber sprechen, ob wir da was zusammen tun können. Aber ich bin überzeugt, es ist die Zeit, Gott wird sich nochmal erbarmen über sein Land, er wird sich erbarmen über unser Volk, und wir dürfen dabei sein, eben nicht nur Bekehrte zu machen, sondern Jünger zu machen, sie festzumachen im Glauben. Das ist einfach großartig. Ich werde jetzt ein paar Gedanken über den Teich von Bethesda weitergeben, und ihr seid ja schon aufgestanden, aber das Thema heißt Steh auf. Und manchmal müssen wir lernen, im Glauben aufzustehen. Ich habe festgestellt, dass ganz viele Leute sich wundern und freuen, wenn sie Wunder hören. Wenn sie hören, was bei dem passiert ist und bei dem passiert ist und bei dem passiert. Aber im eigenen Leben oft, da fällt es uns oft schwer, an Wunder zu glauben. Da denken wir, müssen doch alles unter Kontrolle haben oder wir können nicht loslassen. Oder selbst in unserer Gemeinde erlebe ich oft, dass wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir dann oder manche Leute gerne bereit sind, Dinge wieder zurückzudrehen, kleiner zu machen, die Flamme klein zu machen oder die Schritte nicht mehr so groß zu machen, weil man ja denkt, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Aber Gott sagt, wir sollen unsere Flügel weit stecken, wir sollen das Zeltdach weit machen, denn Gott hat Großes vor. Amen. Gott hat Großes vor mit euch, Gott hat Großes vor mit uns. Und das sind nicht einfach nur Worte, sondern wenn wir das wirklich klar leben, das Evangelium, dann sind wir eine powervolle Gegenkultur. Und dann trifft sich Kultur gegen Kultur und dann gibt es manchmal Reibungen und Explosionen, aber die muss es geben. Die muss es geben. Johannes 5, Vers 1, da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Jesus bewegte sich immer regelmäßig im Freien. Jesus ging in die Städte hinein, wo was los war. Er ging dorthin, wo die Menschen waren. Er versteckte sich nicht hinter Mauern. Er lebte nicht isoliert. Wenn dann sich mal isoliert, dann war es wirklich, um zu beten und dem himmlischen Vater aufzusuchen, um Antworten zu bekommen. Oder als er seine Jünger, seine 12 aussuchen sollte, hat er gefragt, wer soll es sein? Hat sie aus der Menge herausgeholt. Aber grundsätzlich war er unter den Menschen. Er war nicht menschenscheu. Sondern er ging hinein. So, deshalb, danach, nach einem Fest der Juden, ja, ging Jesus nach Jerusalem. Und ich möchte über drei Dinge sprechen, die er dort in Jerusalem machte, oder die dort in Jerusalem passiert sind, am Teich von Bethesda. Und wir müssen uns heute Morgen entscheiden, glaube ich, auf meiner Ebene? Oder treffe ich eine Entscheidung, dass ich heraustrete aus dem Boot und sage, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir in allen Dingen. Ja, ich stelle mich auf deine Verheißungen. Und könnt ihr gespannt sein, was Gott tut. In Johannes 5, 2 bis 4, das ist das erste Wort, da geht es um seinen Willen. Da heißt es war aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich. Auf Englisch heißt es ja Pool. Ich habe zu Hause einen Pool und kann ich mir gut vorstellen. Der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulen hatte. In diesem lagen eine Menge Kranker, Blinde, Lahme, Dürre, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Was für ein Ort. Kranker, Blinder, Lahme, Dürre. Also Menschen, entweder die nichts zu essen haben oder die Verdauungsprobleme hatten. Menschen, die ihren Körper geschundet haben. Auch heute gibt es genug Menschen, die ihren Körper Schlechtes antun, die sich selber verletzen, ritzen und so weiter und so fort. Und so eine Menge kranke Menschen lag dort in Bethesda und sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das war wie ein Wallfahrtsort. Ja, und die Leute, die kennen Wallfahrtsorte. Oft in ihrer letzten Not gehen sie in ihren Wallfahrtsort, ja, oder versuchen Bilder zu berühren oder versuchen Menschen zu treffen und so weiter und sagen, ja, hier ist meine Hoffnung. Oft erleben wir, wenn wir Heilungsgottesdienste machen, dass Leute, wenn sie todkrank sind, egal ob sie evangelisch, katholisch sind, ob sie glauben oder nicht glauben, oft das als letzte Chance nehmen. Sagen, ach, bet mal für mich, das könnte mir helfen. Ja. Und so warteten die Leute auf diese Bewegung des Teiches, ja, um dass irgendetwas in ihr Leben passieren sollte. Und Gott sei Dank müssen wir nicht warten, bis sich irgendetwas hier bewegt. Ja, insofern, dass wir irgendetwas, hier gibt es ja kein Wasser, kein Teich, oder vielleicht doch, stelle vor, irgendwo ein Teich hier in der Nähe von Limburg gibt es sicher auch, ein Baggersee oder sowas, ja, und lauter Kranken, ja, und du müsstest dort der Erste sein, der hineinsteigt, wenn sich anfängt, dieses Wasser zu bewegen. Was für ein Kampf, was für eine Not, was für ein Egoismus sich da breit machte, denn jeder wollte ja der Erste sein. Und Gott sei Dank gibt es Verheißungen im Wort Gottes. Im Psalm 103, Vers 3, da heißt es, und der da vergibt all deine Sünden. Ich bin froh, dass es da heißt, der nicht zu 80% deine Sünden vergeben hat, oder die er wollte, sondern dass da steht, der all deine Sünden vergibt. Alle. Hallo. Alle. Manchmal kommen die Leute zu mir und sagen, du Hans-Peter, hat Gott mir auch das vergeben? Ja. Und ich sage, komm, setz dich nochmal hin. Ja, wenn es neu bekehrt ist, ich sage, komm, wir machen nochmal das Übergabegebet. Ja, wir sprechen es dann nochmal aus. Und du hast, der dir all deine Sünden vergibt. Alles. Ja, wenn wir Abendmahl haben, wir sprechen uns es zu und sagen, sein Blut, das uns reinigt von aller Sünde. Aller Sünde. Das ist doch gewaltig, oder? Aller Sünde. Da ist nichts, was du durchs Leben tragen musst. Da ist nichts, wo du nicht loswerden könntest. Ja, sagt der Psalmist, sondern der vergibt all deine Sünde. Der heilt alle deine Krankheiten. Da wird es dann schon wieder schwieriger, nicht? Alle deine Krankheiten. Aber weißt du nicht, ja, dass ich mal für den gebetet habe und der ist doch gestorben? Weißt du nicht, dass ich schon für den gebetet habe und ist nicht besser geworden? Seine Verheißung hier heißt es, der all deine Krankheiten heilten. Der all deine Krankheit heilte. Und unser Auftrag ist es zu beten. Unser Auftrag ist es, nicht müde zu werden, den Kranken die Hände aufzulegen. Ich sage oft den Leuten, wenn sie zum Gebet kommen mit irgendeiner Krankheit, ich sage, hey, der Arzt verschreibt dir jedes Tag eine Tablette, ich verschreibe dir jeden Tag Gebet. Komm, lass beten, bis es besser ist. Eine gute Freundin von uns, wirklich eine sehr gute Freundin von uns in unserer Verwandtschaft, hat eine starke Form von Brustkrebs. Ja, und die Ärzte haben so ihr und sie hat zu uns gesagt, wir wissen nicht, ob sie noch dieses Weihnachten überlebt. Sie wohnt 620 Kilometer von uns. Und meine Frau und ich, wir haben darüber gesprochen, habe ich gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt. Deshalb sind die 2 Stunden oder 3 Stunden hier für mich ein Klacks gewesen. Denn vor 2, 3 Wochen bin ich 620 Kilometer Freitag irgendwo hingefahren. Und habe ich gesagt, ich will 2 Dinge klären. Sollte sie nach Hause gehen oder soll sie sterben, dann möchte ich die Sicherheit haben, dass sie bei Jesus ist. Und ich möchte, bevor sie stirbt, ihr die Hände aufgelegt haben, um mit für sie für Gesundheit zu beten. Das waren unsere Intentionen. So sind wir hochgefahren und es war schwierig, an sie ranzukommen. Sie liegt zu Hause im Wohnzimmer auf dem Bett. Und jedes Mal, wenn wir über den Glauben angefangen haben, dann hat die eine Tochter gesagt, bitte gib uns nicht die Hoffnung, dass etwas passieren könnte. Denn dann setzen wir uns ja die Hoffnung, dass wenn du betest, dass sie gesund wird. Was machen wir, wenn sie nicht gesund wird? Dann haben wir auf Hoffnung gesetzt und sie ist doch gestorben. Da habe ich gesagt, du, solange eure Mutter lebt, einen Abend sogar, glaube ich, dass Gott etwas tun kann. Genauso wie David es mit seinem Sohn gemacht hat. Und irgendwann bin ich dann zu ihr reingegangen. Die Leute waren beim Frühstück. Es war freitags im Hochgefahren, Samstagmorgen. Dann habe ich ihr gesagt, hey, zwei Fragen. Weißt du, hast du Frieden mit Gott? Und sie hat alles angenommen. Sie weiß, dass ihre Zeit begrenzt ist, sagt sie. Und dann haben wir erstmal ihr Leben zu Gott gebracht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, und jetzt lege ich dir die Hände auf. Deshalb bin ich 600 Kilometer hergefahren. Das ist ein Mensch, der die Hände auflegt. Und ich glaube, dass Gott etwas tun kann. Und wir haben sie gesegnet. Ja, und haben für sie gebetet, für Gesundheit. Und sie wieder 600 Kilometer zurückgefahren. Und jetzt haben wir gehört, dass die Ärzte ihr gesagt haben, dass es besser geworden ist mit ihr und dass sie weiter behandelt. Sie wollten sie überhaupt nicht mehr behandeln, weil sie eben gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr, es geht nicht mehr und dass sie erstaunt sind, dass der Krebs reagiert hat auf die Therapie. Schauen wir mal. Ja, ich meine, sind wir bereit, 600 Kilometer zu fahren, zu sagen, hey, da ist ein Mensch, niemand in seiner Verwandtschaft glaubt, aber du glaubst, du wohnst 600 Kilometer, sagt, ich fahre da hoch, ich reinvestiere das. Ja, wir haben die Möglichkeiten, ja, das zu tun. Weil ich glaube an das Wort, der da heilt all deine Kranken. Ich kann viele Dinge nicht erklären. Ich lege keinen Druck auf die Leute überhaupt nicht. Ja. Meine Aufgabe ist, dem, der da glaubt, dem sollen folgende Zeichen folgen. Markus 16. Sie sollen die Hände auflegen und es soll besser mit den Kranken werden. Sie sollen gesund werden. Und ich glaube das 1:1. Auch wenn ich in manchen Dingen Situationen habe, wo ich sage, ich verstehe nicht, warum der nicht gesund wird, aber warum der nicht seine Krankheit überlebt hat. Aber wir haben das erlebt. Wir haben erlebt in unserer Gemeinde, wie auch das ist nicht so lange her, wie jemand einen Hirntumor bekommen hat. Der Arzt hat gesagt, er soll aufhören zu arbeiten. In 2-3 Jahren wird er tot sein. Das ist einer der schlimmsten Hirntumore. Da gibt es keine Heilungserfolge. Und sein Chef ist bei mir in meiner Zelle drin und er hat es uns auch erzählt, dass er ihn entlassen hat. Und dass er in die Rente geschickt hat. Aber er war in der Gemeinde, hat Jesus sein Leben gegeben. Und wir haben jeden Sonntag, er hat seine Therapien von dem Arzt bekommen, wir haben jeden Sonntag für ihn gebetet. Er ist ins Internet rein und hat gedacht, vielleicht finde ich doch irgendwo jemand, der die gleiche Heilung hatte oder Krankheit hatte. Und der hat vielleicht doch eine Idee, was man dagegen tun konnte. Er hat es nirgends auf der Erde oder in Deutschland gefunden. So haben wir gebetet und gebetet. Und eines Tages ist er zum Arzt, er ist immer zum Arzt gegangen, aber eines Tages hat der Arzt ihm gesagt, Ihr Tumor ist weg. Er ist weg, wir können nichts mehr tun, wir brauchen für sie nicht mehr, sie sind geheilt, sie können wieder arbeiten gehen. So, ihn habe ich vor kurzem getraut. Er ist mittlerweile verheiratet und erwartet sein Kind, erstes Kind. Und ist wieder und geht wieder zur Arbeit. Ja, auch das haben wir erlebt. So, Gott ist souverän. Und wir glauben an seine Verheißung. Ja, ich warte nicht, bis irgendwo ein Windstoß kommt oder bis der Propeller angeht und ich glaube, es ist der Heilige Geist und ich glaube, er ist alle Zeit da, er ist alle Zeit unter uns und er ist alle Zeit mit uns und er ist mit dir und möchte Großartiges tun. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Josef war in der Grube. Kennen wir diese Geschichte vom Alten Testament? In der Grube sitzen heißt, dass es Menschen gibt, die in Lebenssituationen hineinkommen, wo sie nichts mehr sehen, wo es dunkel um sie herum ist. Und sie wissen nicht, wie sie da rauskommen. Und ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt, was es heißt, der dein Leben erlöst aus der Grube. Es ist interessanterweise die erste Predigt Jesu. Weiß jemand, welche die erste Predigt war, die Jesus gehalten hat? Sicher wisst ihr es euch, fällt es nur nicht gerade ein. Das ist ganz einfach. Ihr müsst euch nur merken, die erste Predigt hat er nach seiner Taufe gehalten. Ja, ist interessant. Ja, ich meine, der sich nie hätte taufen lassen müssen, hat sich erstmal taufen lassen. Und dann ging es ab. So, wer nicht getauft ist, lass dich taufen. Jesus ließ sich taufen und er wurde in die Wüste geführt. Ja, 40 Tage, wir kennen das. Ja, und wurde versucht. Aber er hat überwunden. Und als er dann zurückkam, predigte er seine erste Predigt. Und das war Jesaja 61. Kennen wir alles? Lukas wird. Der kam und da geht es nur um zerbrochene Herzen, um innere Heilung. Und eins heißt, der im Kerker sitzt, er will dich rausführen, ja. Oder eben, wenn du gefangen bist und da kommt so, auch wenn du Dunkelheit in deinem Leben hast, ja, er will dich ans Licht führen. Und wenn jemand in der Grube drin sitzt und der sieht kein Licht mehr und der sieht, hat keine Hoffnung mehr, das bedeutet, dass es Menschen geben wird, die dich, oder anders ausgedrückt, ich sag mal so, du bist in der Finsternis, ja, und jemand führt dich heraus, und wo führt er dich hin? In die Morgenröte. Das ist eigentlich das Bild. Jemand, der dich herausführt aus der Finsternis und dich in die Morgenröte, da wo das Licht ist, da wo du wieder was siehst. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich habe mich einmal verlaufen. Einmal habe ich Langlauf gemacht. Es war finster geworden, es war neben, habe nichts mehr gesehen. Und dann kam ein Mensch, ein Engel, sage ich mal. Ich kenne ihn nie mehr gesehen. Ich war einsam und verlassen irgendwo in der Fremde und er hat mich hineingeführt oder hinausgeführt aus der Finsternis, wieder dort, wo es Sicherheit war. Ja. Das erinnert mich auch daran, wenn es um die Grube geht. Ja. Josef in der Grube, da musste dich jemand herausführen. Ja. Aber der dein Leben erlöst aus der Grube, ist Jesus. Der krönt mit Gnade oder der dich der krönt mit Gnade und Erbarmen. Und wir brauchen viel Gnade. Wir brauchen Gnade, wenn es um Sündenvergebung geht. Aber wir brauchen auch Gnade, wenn es darum geht, für ihn zu leiden. Wir brauchen Gnade, wenn es darum geht, für ihn das Evangelium zu verkünden und so weiter und so fort. Aber wir sind gekrönt. Ja? Wir sind gekrönte. Du bist ein gekröntes Kind, Gotteskind. Ja? Der krönt dich. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, alles Verheißung. Der mit Güte sättigt dein Leben. Wow. So viele Leute versuchen ihr Leben zu sättigen. So viele Leute versuchen, ihren Mangel auszufüllen. Ja, ihr kennt die Geschichte, Lukas 15, der verlorene Sohn. Ja, ich kann das schon selber. Ich brauche nicht den Vater im Himmel. Und dann kam, was kommen musste, wenn man ohne Gott lebt, Mangel entstand. Und wenn wir Mangel haben in unserem Leben, dann nehmen wir ganz komische Züge an in unserem Leben. Wir leben das sehr pervertiert manchmal. Ob das jetzt drogenmäßig ist, ob es sexuell pervertiert ist, ob es irgendwelche Gewalttaten sind, ja, aber letztendlich ist es alles ein Aufschrei nach Liebe, ja, und der Psalmist sagt, es gibt jemand, der dein Leben sättigt, der verlorene Sohn kam zurück, er war im Schweinestall, dort brach sein Leben zusammen, keine Ahnung, wo dein Leben zusammengebrochen ist oder wo es zusammenbricht, aber mein Leben ist auch irgendwann mal zusammengebrochen, ja, und so wie bei dem verlorenen Sohn im Schweinestall, so ist mein Leben als zerbrochen. Und ich bin zu Jesus gelaufen. Und er hat all meinen Mangel ausgefüllt. Alles. Ja, Gott sei Dank, meine Frau muss es nicht tun. Dann hätte sie damit viel zu tun und sie wird es auch nicht schaffen. Ja, niemand kann deinen Mangel ausfüllen, außer Gott allein. Ja, deshalb sagt die Bibel auch, wir sollen alleine unser Vertrauen auf Gott setzen. Das heißt nicht, dass wir nicht den anderen treu sein sollen. Das habe ich damit nicht gesagt. Aber wer unser Mangel ausfüllen kann, dort, wo ein Loch ist an Liebe, dort, wo ein Loch ist, wenn es um Annahmen geht, das müssen wir schon bei Gott selber suchen. Und er gibt es dir. Ja, das ist die Verheißung, die uns der Psalm 103 gibt. Der deine Jugend erneuert, wie sich beim Adler. Ja. Also das heißt, bist du im Plan Gottes, bist du im Willen Gottes, du hast kein Burnout-Syndrom. Ja, der Paulus, lieber Apostel Paulus, drückt es so aus, auch wenn das Äußere aufgerieben wird, ja, auch wenn es da Stress gibt, das Innere wird alle Zeit erneuert. Da ist der Heilige Geist. Ihr wisst es, der Tempel seid ihr und in euch wohnt der Heilige Geist. Und mit ihm könnt ihr nicht ausbrennen. Im Gegenteil, er macht euch brennend. Reinhard Bonnke kennt ihr ja, der hat mal gesagt, man kann nur ausfrieren, aber nicht ausbrennen. Das geht nicht. Ja, der Heilige Geist in uns, der hält, der will uns am Brennen halten. Ja, aber viele Menschen hängen immer noch um diesen Teich herum. Viele hängen da herum und warten auf irgendetwas, warten auf irgendwelche Ereignisse, statt sich auf diese Verheißungen zu stützen, die Gott uns gegeben hat. In Johannes 5, Vers 5, da heißt es, es war ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 Jahre krank. Was für eine Zeit. 38 Jahre dort an diesem Teich zu liegen, wo Blinde, wo Kranke, wo Dürre, alle Arten von Krankheiten waren. 38 Jahre. Und Vers 7, das kam Jesus und Jesus fragte diesen Menschen, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Willst du gesund werden? So, Jesus fragt dich, Jesus fragt mich, willst du gesund werden? Jesus fragte ihn, glaubst du an die Verheißung? Das war letztendlich seine Frage. Glaubst du an die Verheißung? Jesus stand dir jetzt vor ihm. Nicht irgendein Engel, der das Wasser bewegen wollte, nicht irgendjemand, der ihn versprochen hat, ich schmeiße dich ins Wasser hinein, sondern Jesus stand vor ihm und sagte, glaubst du an die Verheißung? Glaubst du daran, dass ich, Jesus, dich gesund machen kann? Willst du gesund werden? Und dieser 38-jährige Schwerkranke hat natürlich eine Antwort und eine Erklärung für seine Situation. 7 und 9. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während aber ich komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Wie oft wird er versucht haben, als Erster in dieses Wasser hineinzukommen? Wie oft wird er jemand gefragt haben, bitte, bitte, kannst du mich heute nicht als Erster hineinschmeißen, wenn sich das Wasser bewegt? Man sagt, ich kann es nicht genau sagen, aber man sagt, dass er über 1000 Mal versucht hat, als Erster in dieses Wasser hineinzukommen. Überleg dir mal die Versuche. Über 1000 Mal versuchst du, irgendwie einen Vorteil zu haben, irgendwie, dass du gesund wirst. Über 1000 Mal. Also irgendwann hat er aufgegeben. Irgendwann hat er festgestellt, eben wie er hier schreibt, wenn sich das Wasser bewegt, ist niemand da, der mich in den Teich werfen sollte. Jedes Mal steigt ein anderer hinein. Also chancenlos. Und Jesus steht vor einem und fragt, willst du gesund werden? Und viele Situationen in unserem Leben warten wir auf irgendwelche Worte oder dass irgendjemand was für uns tut. Ja? Aber Jesus steht vor dir, Jesus steht vor mir und fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann bringen wir oftmals Erklärung und sagen, ach Herr, du weißt, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Niemand hilft mir, aber Jesus fragt dich, was soll ich tun in deinem Leben? Das war das Erste, ist, dass wir begreifen müssen, was der Willen Gottes ist für unser Leben. Und das sind die Verheißungen, die wir nehmen sollen. Das sind die Verheißungen, auf die wir stellen sollen. Der all deine Sünden vergibt, der all deine Krankheiten heilt. Ja, wir begleiten Leute in Prozessen, ja, wenn sie schwer krank sind und sie anfangen, ihre Tabletten dann abzusetzen. Ja, wir begleiten sie mit Gebet und wir glauben daran, dass Gott sie vollkommen wiederherstellen wird. Wir glauben, dass zerbrochene Herzen geheilt werden. Wir glauben, dass Gott wiederherstellt in allen Bereichen. Und das sind die Verheißungen. Die Frage ist, willst du das? Ja, wir haben ja gern alle Dinge unter Kontrolle. Das liegt uns nahe. Ja, aber einmal loszulassen und sagen, Herr, ich werfe mich auf dich. Ich werfe mich auf dich und ich vertraue dir. Eine junge Frau hat mir neulich gesagt, die bei uns heiratete abends mal ein paar Leute. Und dann kam sie zur Ehevorbereitung und dann sprach ich so mit ihr. Und sie erzählte mir, es gibt ja vorweg fast keine normale Familien mehr. Viele sind zerstört und ihr wisst ja, dass es ja dabei ist, ja den Familienbegriff aufzulösen. Die Frage ist, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, entscheide du selbst. Ich meine, für mich war es interessanterweise, gerade was gestern oder vorgestern zu hören von diesen Kindesentführungen. Habt ihr es gehört, wo ein Kind aus der Klinik entführt wurde, ja? Ja, das war eine Frau, die mit einer anderen Frau zusammenlebt. Ja, haben sie im Radio gebracht, ja? Also diesen Bedürfnis doch nach Kinder zu haben, was aber mit Frau, Frau und Mann, Mann nicht machbar ist, ja? Ich möchte das nur hier einfach hineinstellen, ja? Familien werden kaputt gemacht. Der Begriff soll aufgelöst werden. Und das ist das, aber das könnten sie, die Menschen können es tun, aber Gott hat die Familien gemacht. Er hat den Mann geschaffen, er hat die Frau geschaffen, er hat sie gesegnet. Er hat gesagt, ihr sollt fruchtbar sein, liebt euch. Ja. Und er ist derjenige, der die Familien gründet und nicht wir Menschen. Und sie hat erzählt eben auch, dass sie einige Väter hatte und dass sie ihren eigenen Vater nie gekannt hat. Aber sie hat ein Kind bekommen. Sie ist nicht verheiratet. Und sie lehnt ihr Kind ab. Ja. Und dann sah sie bei mir vor kurzem im Büro und sagt, Hans-Peter, was interessant ist, das, was mit mir passiert ist, das tue ich jetzt mit meiner eigenen Tochter. Ich lehne sie ab. Ich kann mich nicht freuen über sie. Sie ist, glaube ich, 3 Jahre alt. Ich kann mich nicht freuen über sie. Sie nervt mich. Ich will sie gar nicht haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, es gibt für mich nur eins. Wirf dich auf Jesus. Lauf zu ihm.
lass dein Herz verändern, lass dich wiederherstellen. Und wir gehen mit ihr die Prozesse jetzt durch, dass sie, und wir sprechen über ihr Leben aus, wie Gott sie sieht. Und Gott sieht sie als eine wunderbare Mutter, als eine wunderbare Frau. Und jedes Mal, wenn ich ihr das sage, fängt sie an zu weinen, weil sie missbraucht wurde. Und weil ihr Körper zerschunden wurde von Männern und sie jetzt auch zugelassen. Das war ein Schrei nach Liebe. Und jedes Mal, wenn ich sage, Gott sieht jetzt eine wunderbare Frau aus, für ihn bist du wunderschön, dann fängt sie an zu weinen und sagt, nein, das geht nicht doch. Er sieht dich so, auch wenn du dich nicht so siehst, auch wenn du noch gar nicht da bist. Aber es gibt ein großartiges Beispiel für mich, das ist der liebe Apostel Petrus. Als Jesus seine Jünger fragte, was glaubt ihr, wer ich bin? Oder was denkt ihr, was die Menschen über mich denken? Ja, dann erzählen sie, der eine sagt, du bist der Prophet, du bist Elia, du bist Johannes oder was weiß ich. Er fragt die Jünger, was denkt ihr? Und dann sagt ja Petrus die glorreiche Worte, du bist der Sohn Gottes, du bist direkt vom Himmel, sage ich mal, hier auf diese Erde gekommen. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Vater im Himmel. Und dann fängt Jesus an, über das Leben von Petrus zu prophezeien. Das war eine Prophetie, als er zu ihm sagte, und du bist Simon, und ich nenne dich Petrus, du sollst ein Felsen sein. Ja, das ist eine Prophetie. Denn bei Petrus hat gar nichts gestimmt in diesem Moment. Er hieß ja Simon. Und Simon kann man auch übersetzen als schwankendes Rohr. Ja, und Simon war das schwankende Rohr. Aber Jesus sagte ihm, wie er ihn sieht. Er sagt, ich sehe dich als Felsen. Ja, er sagt zu seinen Jüngern, die er berufen hat, ja, er sprach sie auf ihr Limit an und sagt, ihr seid Menschenfischer. Damit konnten sie etwas anfangen. Ja? Und zu Petrus sagt, du bist Fels. Und ihr wisst, was alles passiert ist mit Petrus. Was er stieg aus dem Wasser raus, da war er mutig. Er war immer ganz vorne. Er war immer derjenige, der gesagt hat, die anderen sind so lahm und er ist forsch. Und er hat ihn, was er getan hat, er war selber derjenige, der gesagt hat, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich werde für dich sterben, ich werde zu dir stehen und was weiß ich alles. Und sein Leben ist dort in diesem Vorhof, als die Frau ihn fragte, bist du nicht auch einer von denen? Da ist sein Leben zerbrochen. Als Jesus ihn anschaute, während ihn der dreimal verraten, Jesus ihn anschaute, heißt es in Lukas Evangelium, da fing er an, bitterlich zu weinen. Und er rannte raus und setzte sich hinter eine Mauer und weinte. Ich behaupte, dass da sein Leben wie zusammenbrach. Wie beim verlorenen Sohn im Schweinestall. Da brach sie Petrus zusammen. Ja, und ich glaube, da hat er etwas registriert in seinem Leben, was es heißt, wirklich Jesus nachzufolgen. Er weinte. Und die Bibel sagt uns, dass er in sein eigenes Leben zurückgehen wollte und auch einige Leute mitgezogen hat. Und ihr wisst ja, wenn wir negativ reagieren, haben wir Einfluss auch im Negativen. Ja? Wenn wir nicht mehr wollen, gehen so und so viele Leute mit, ja? Weil du hast Einfluss. Du hast es im Negativen, aber du hast es auch im Guten. Und Petrus ging zurück in seinen alten Beruf. Ich mache es ganz kurz. Als Jesus dann auferstanden ist und die Frauen zum Grab kamen, sagte Jesus Folgendes zu ihnen. Und das bewegt wirklich jedes Mal, wenn ich daran denke, mein Herz. Er sagt zu diesen Frauen, geht zu den Brüdern und sagt, was ihr gesehen habt. Und bevor sie weggegangen sind, sagt Jesus und sagt Petrus. Markus Evangelium. Ich meine, das ist gewaltig. Ja, also Jesus sagt zu den Frauen, sag Petrus, dass er immer noch einer von mir ist. Sag Petrus, dass er immer noch zu mir gehört. Sag ihm, ich glaube immer noch an ihn. Das bedeutet, wenn er sagt, sag es Petrus. Ja, hätte er sagen können, okay, ich habe ja gesagt, sag es den ganzen Jungen. Aber er hat ihn extra erwähnt. Ja, und weil Jesus hat eine Verheißung über ihn. Er hat eine Vision. Für dich hat er auch eine Vision. Er hat eine Prophetie für dein Leben. Ja. Und er glaubt daran. Er glaubt an dich. Wir glauben nicht nur an ihn, sondern er glaubt auch an uns. Und Petrus, ihr wisst es, dass er nachher, als nach Pfingsten, er war wirklich derjenige, er war ein großartiger Leiter nachher. Hat sein Leben für Jesus hingegeben. Das ist der Willen Gottes über unser Leben und er soll da hineinkommen. Das Zweite ist, dass wenn er zu uns das spricht, dass wenn er uns direkt anspricht und uns auffordert zu gehen, dass wir gehen müssen, deshalb ist der zweite Punkt, gehen. Steh auf, gehen. Jesus spricht zu ihnen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Ja, steh auf. Und wenn Jesus sagt, steh auf, dann heißt es, Dankeschön, steh auf. Ja, und sofort wurde der Mensch gesund und er nahm sein Bett und ging umher. Es waren aber an jedem Tag Sabbat. Da sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Wow. Ja, da steht das Gesetz über den Menschen. Danach, oder ja, genau. Jesus hat, ich habe einmal etwas gehört, ich möchte es nur ganz kurz sagen. Ich bin natürlich überzeugt, dass Jesus den siebten Tag geplant hat. Ja, dass er 6 Tage wunderbare Sachen gemacht. Am siebten Tag, eigentlich heißt es im Urtext, heißt es eigentlich nicht in erster Linie Ruhe, sondern da heißt es eigentlich Celebration. Also er wollte das bestaunen und sich daran erfreuen, was er geschaffen hat. Und der Sabbat ist ja, oder der Mensch ist ja für den Sabbat auch nicht, also der Sabbat ist ja für den Menschen auch nicht umgekehrt. Das heißt praktisch, er muss uns dienen. Und Jesus oder der Heilige Geist oder die Dreieinigkeit hat irgendwann mal beschlossen, hey, tritt einmal von den 7 Tagen einmal heraus. Nehmt euch diesen Tag und feiert Gott für das, was er getan hat. Feiert Gott für das, was er kreiert hat. Feiert Gott, was er geschaffen hat. Gebt ihm die Ehre. Ja. Und nicht, dass uns dieser Tag knechten und fast versklaven soll. Aber hier ging es so weit, dass sie gesagt haben, hey, du hast gar kein Recht zu laufen. Du hast gar kein Recht, geheilt zu werden. Bleib bitte liegen, krank am Sabbat. Aber stellt euch vor, wenn es so wäre, dann bräuchten wir heute gar nicht miteinander beten. Dann bräuchten wir heute auch nicht für Kranken beten, dann bräuchten wir gar nichts tun. Denn das würde ja bedeuten, ein Tag sollte nichts passieren. Der Willen Jesus ist es, dass wir Folgendes tun. Und zwar, ich ziehe es mal vor, in Vers 16, da heißt es im gleichen Kapitel, und darum verfolgten die Juden Jesus, weil dies am Sabbat getan hat. Stellt euch vor, ja. Sie verfolgten ihn, weil er Gutes am Sabbat getan hat. Ja, heute würdest du sagen, am Sonntag. Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ich kann gar nicht anders, als zu wirken. Ich weiß nicht genau, wer es war, ob es Reinhard Bonnke war oder irgendjemand anders, der hat Folgendes gesagt. Ich glaube, es war irgendein Evangelist, vielleicht war es auch der liebe Reinhard Bonnke. Er hat Folgendes gesagt. Als Adam und Eva in Sünde gefallen sind, hat der Vater und der Sohn ihren Ruhmplatz verlassen und wirken seitdem, um die Menschen zurückzuführen an das Herz des Vaters. Und sie hören nicht auf zu wirken, Tag für Tag. Du kannst kommen, wann du willst, ja. Du hörst nie, oh, jetzt ist gerade ungünstig, jetzt bin ich gerade im Urlaub oder jetzt habe ich gerade Mittagszeit. Wir haben manchmal so eine Zeit, wo wir kein Telefon abnehmen. Aber stellt euch vor, das wäre bei Gott so. Ja, zwischen 1 und 3 am Montag bis Freitag nimmt er kein Telefon ab. Brauchst gar nicht zu ihm kommen. Schade für all die Leute, wenn sie in der Zeit Hilfe bräuchten, oder? Er ist alle Zeit da. Sie wirken. Er sagt, der Vater und ich, wir wirken. In diesem Moment, als Sünde ins Leben reinkam, wirken sie unaufhörlich, brennt ihr Herz für die Menschen. In Vers 19, da heißt es, danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahren würde. Was sagt Jesus hier? Letztendlich will Jesus Folgendes. Er wollte, oder der Wille Jesus ist es, dass dieser Mann des Rest seines Lebens ihm nachfolgen sollte. Die Bibel sagt, was würde es dir nützen, wenn du alles gewinnen würdest auf dieser Erde? Wenn du bis 90, sage ich mal, völlig gesund bist, aber deine Seele Schaden nimmt. Und Jesus ging zu ihm hin und sagt, okay, du bist gesund geworden, ja. Aber ich sage dir jetzt etwas, ja, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres passiert. Und das andere Wort, lauf deines Restes Lebens mit mir, folge mir nach. Lauf dein Leben, spanne die du hast, mit mir, folge mir nach. Und Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. Das ist das Allergrößte, das ist das Allerwichtigste. Deshalb, wenn Menschen, neulich kam eine liebe Frau und das Thema war auch Vergebung, es war auch jetzt im Dezember und dann wollte sie all ihre Sachen sagen, wo sie niemand vergeben konnte, ihr Freund und ihre Familie, die sie verlassen hat und so weiter. Und dann haben wir sie gefragt, gut, wir könnten jetzt für sie beten und vielleicht würden sie sich besser fühlen, aber wir haben eine Frage, kennst du Jesus? Ja, wie meinen Sie das? Ja, haben Sie Ihr Leben ihm schon gegeben, haben Sie von ihm die Grundbasis der Vergebung empfangen, sagt sie, nein, haben wir nicht. Okay, komm, wir beten erst. Ja, sündige nicht mehr. Ja, gib Jesus dein Leben und dann gehen wir hinein in deine innere Heilung. Und das will Gott. Letztendlich will er, dass wir ihm nachfolgen. Letztendlich will er, dass unsere Lebensspanne, die wir hier auf dieser Erde haben, für ihn da sind. Und dann noch in Vers 24, 25, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt. Ja. So, wir können Hörer sein, aber wir können auch Täter sein. Ja, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hindurchgegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören haben, die sie gehört haben, werden leben. Ja, Tod, hier meint Jesus nicht, dass die Toten, die schon beerdigt, sondern die von ihm getrennt sind, die keine Beziehung haben zum Vater im Himmel. Ja, er sagt, die sind tot, die haben kein Leben, der Geist ist tot. Aber diejenigen, die Stunde wird kommen, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wir sind die Stimme. Wir haben den Auftrag, wir repräsentieren das Evangelium. Wir repräsentieren den Vater im Himmel. So, die Frage ist, was geht von uns aus? Sehen die Leute an uns, dass wir einen großartigen Papa im Himmel haben? Oder sind wir depressiv und traurig und die Leute fragen, um Gottes Willen, also diesen Vater brauche ich nicht. Wir präsentieren das universale Volk Gottes, ja, weltweit. Aber wir präsentieren auch die lokale Gemeinde. Was du sprichst, was du denkst, was du anziehst, davon gehen die Leute aus, dass so eure Gemeinde ist. Wenn du, also ich habe jetzt gehört von einem Pastor, Entschuldigung, ein bisschen meine Nächsten, die haben beschlossen, haben wir es noch nicht gemacht in Freiburg, aber beschlossen, wie sie auftreten wollen in ihrer Gemeinde. Weil er sagt, wenn die Leute, meine Leute aus der Gemeinde sehen und die, ich sag mal, die laufen mit zerrissenen Hosen rum und was weiß ich, mit nicht, dass die Menschen schlecht sind, versteht man, darum geht's nicht. Aber wenn die Leute fragen, in welche Gemeinde gehst du, dann sagen sie, ah, ich gehe da und da hin, ich gehe nach Limburg. Und das sind so, ah, okay, du bist einer von denen, ach, das ist die Gemeinde, versteht ihr? Wir repräsentieren auch die Gemeinde. Ja, wir leben nicht frei in dem Sinn, sondern wir repräsentieren auch die lokale Gemeinde und wir repräsentieren das Evangelium. Und ich habe Jesus noch nie negativ über das Reich Gottes reden hören. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Hab noch nie was Negatives gehört. Nie. Nie. Immer nur Positives. Immer nur Gutes. Ja. Und wir sind Repräsentanten des Evangeliums. Das heißt, wir reden Gutes. Ja. Alles, was wohltuend ist, alles, was nützlich ist, alles, was liebesvoll ist, sagt der liebe Apostel Paulus, das erwägen wir. Ja. Und die Leute werden das hören. Die Toten werden die Stimme hören. Ja. Und du bist die Stimme. Ja, sie werden es hören. Und sie werden durch das Leben durchbringen. Unser Auftrag ist, in diese tote Welt hineinzusprechen. Gutes hineinzusprechen. Das Evangelium zu verkünden. Und sie werden es hören. Und wir werden es noch viel mehr sehen. Ja, dass wenn das unsere Leidenschaft ist, das ist ja die Vision auch, dass es dezentralisiert wird, dass jeder von euch in der Lage ist, Menschen zum Glauben zu führen, dass jeder von euch in der Lage ist, Menschen festzumachen, Gott sei Dank. Dadurch, das braucht nicht alles der Pastor machen, das könnt ihr tun. Ja, wir haben genug andere Sachen, aber versteht ihr, jeder kann es, davon geht Jesus aus. Ja, dass wir eine Stimme haben hier in dieser Gesellschaft und dass wir die Menschen von Toten das Leben hineinbringen. Ja? Hier, sondern er ist aus dem Toden ins Leben übergegangen. Beim verlorenen Sohn heißt es, er war tot und er lebt, er war verloren und wurde gefunden. Und das ist das, was Gott bewirken möchte. Und das ist die Botschaft vom Teich von Bethesda. Hey, Gott steht vor uns. Was willst du? Was bewegt dein Herz? Auf was warten wir? Glauben wir den Verheißungen, die ich hier genannt habe? Oder müssen wir irgendwie an einen Ort, an ein Bild fahren, wo wir, wenn ich das berühre oder das berühre. Das ist Vergangenheit. Sondern Jesus steht vor uns. Was willst du, dass ich dir tue? Ja, und sein Herz ist unabhängig von Montag bis Sonntag. Er sagt, mein Vater wirkt und ich wirke. Und das Gleiche sollt ihr tun. Und ich möchte, dass ihr die Botschaft, diese gute Nachricht hinausgibt. Ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens drinsteht. Da bin ich 100% überzeugt. Aber ich möchte, dass viele, 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 viele Menschen mit mir dort sein werden. Jemand hat mal gefragt, warum es im Markus-Evangelium nicht heißt, alle werden gerettet. Weiß nicht, ob ich das schon mal aufgefallen ist. Es steht viele. Aber er ist ja für alle gestorben. Aber da steht vieles, weil Jesus wusste, dass nicht jeder dieses Angebot annehmen wird. Sein Herz ist für alle. Aber nicht jede entscheide sich dafür. So, aber wir haben den Auftrag, es an alle zu verkünden, ja, und dass viele in das Haus Gottes hineinkommen. Amen. Lass uns aufstehen. Ja. Genau, leg mir einfach vielleicht so drei heilige Klänge rein. Das brauche nur ich. Ich möchte heute Mittag Folgendes tun. Vielleicht ist jemand hier heute Mittag, der krank ist und der sagt, ich brauche Gebet. Und wir haben es gehört, der all deine Krankheiten getragen hat. Und irgendwas ist in deinem Leben drin. Und du brauchst Gebet, du brauchst Heilung. Und ich möchte mal fragen, ist jemand da, dann können wir das gleich umsetzen. Und können für euch beten. Dann kannst du mir erstmal ein Zeichen geben. Wenn niemand gerade da ist, ist auch okay. Es geht nur darum, wenn jemand da ist, dann wollen wir füreinander beten. Okay, du bist da. Ist noch jemand da, der sagt, du bist da. Okay. Mhm. Ja, ist doch okay. Wie machen wir es? Soll ich mal zu euch nach vorne kommen, während ich hier vorne weitermache? Ich hatte es so gut. Mach einen Glaubensschritt. Ja, was willst du, dass dir geschehe? Und du willst gesund werden. Musst nicht 30 Jahre warten. Kommt gerade nach vorne schnell und hier euer Pastoren-Ehepaar werden für euch beten. Und während sie beten, möchte ich noch eine Frage stellen heute Mittag. Ich kenne jetzt nicht jeden und es ist nicht die Frage für mich, wie viele da sind, sondern ich möchte die Frage stellen heute Mittag. Ist irgendjemand da, der noch nicht ganz eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hat? Vielleicht hast du nicht alles verstanden und kannst auch nicht alles erklären. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und er hat Jesus gegeben für dich. Und er wirbt um dein Herz heute Mittag und sagt, hey, gib mir dein Herz. Ich will dir deine Sünden vergeben. Ich möchte, dass du vom Tod in den Leben hineinkommst. Ja, ich möchte, dass du meine Stimme hörst. Und was wir tun können oder was du tun kannst heute Mittag, ist, dass du sagst, ich reagiere darauf. Ich gebe Jesus mein Leben. Ich möchte, dass er mir all meine Sünden vergibt. Dass er das Joch der Last über mein Leben zerbricht. Ich will Kind Gottes werden. Und der Heilige Geist ist hier, um dir zu helfen, um dich zu Jesus zu bringen. Um dich frei zu machen von deiner Sünde. Vielleicht ist jemand da, der diesen Schritt noch nicht bewusst gemacht hat. Ich habe schon öfters was gehört, aber noch nicht bewusst. Aber ich biete dir heute Mittag an, zu sagen, wenn du da bist, dann sag, bitte, bete für mich. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich will sein Kind werden. Dann kannst du mir einfach ein Zeichen geben, ganz kurz, so wie ich meine Hand oben habe. Und ich werde für dich beten. Ich gehe einfach eine Nummer sicher, ja, dass wenn ich nach Hause gehe, dass ich weiß, jeder, der hier ist, ist gerettet, hat Jesus angenommen. Und er weiß, wo er die Ewigkeit verbringt. Ist jemand da, der sagt, bete für mich? Dann kannst du mir einfach ein Zeichen geben und dann werde ich für dich beten und ich werde dich zu Jesus bringen. Dass wenn du diesen Raum verlässt, dass du weißt, Gott hat mir vergeben. Ich bin sein Kind. Er hat mich angenommen. Mir ist vergeben. Wenn alle gläubig sind, ist auch okay. Dann bedeutet das für uns, dass wir viel mehr Menschen einladen müssen, viel mehr Menschen hier hineinbringen müssen. Denn in seinem Haus ist noch Platz. Und Gott will retten, was verloren ist. Er möchte, dass die Toten, die seine Stimme hören, durch dich, durch den Heiligen Geist, das Leben in ihr Herz hineingekommen ist. Oder hineinkommt. So, wenn jemand, wenn alle gerettet sind, ist es gut. Ansonsten, wenn irgendjemand da ist, der sagt, hey, ich habe mir nicht getraut, meine Hände zu heben. Du kannst auch nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und zu den Verantwortlichen hier. Und sie werden für dich beten und die Sache mit dir klar machen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir für deine Verheißungen. Vater, ich danke dir, dass du wirkst und dass dein Sohn wirkt und dass du nicht aufhörst zu wirken. Ich danke dir, dass wir alle Zeit zu dir kommen dürfen und können, Herr. Herr, und ich stürze mich heute Mittag auf deine Verheißung, der du all unsere Sünden vergibst, der heilt all unsere Krankheiten, der unser Leben krönt mit Gnade und Erbarmen und uns aus der Grube herauszieht. Und der unsere Jugend erneuert. Bevor ich Schluss mache, möchte ich noch eine Frage. Ist jemand da, der sagt, ich sitze in einer Grube drin, um mich ist es dunkel und ich brauche es, dass man mich herausführt in die Morgenröte hinein, das Licht hineinkommt. Ja, selber kommst du da nicht raus aus der Situation, aber du brauchst die Hilfe des wunderbaren Heiligen Geistes. Wenn jemand da ist, bin bereit, für dich heute Mittag von hier vorne zu beten. Du kannst mir einfach ein Zeichen geben. Und dann segne ich dich daran. Und dass der Heilige Geist etwas Entscheidendes in dein Leben tut. Ist jemand da, der sagt, er sitzt da drin und Gott, ja, okay, Gott sieht deine Hand, ja. Danke. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich bete für dein Kind, ich bete für deinen Sohn. Und dein Wort sagt, dass du gekommen bist, um Gebundene herauszuführen. Und Grube ist Gebundenheit, es ist dunkel um diese Menschen herum, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt deinen Sohn nimmst und dass du ihn an die Hand nimmst, Heiliger Geist, und dass du ihn herausführst und dass du ihn in die Morgenröte hinausführst, Herr, dort, wo die Hoffnung ist, Herr, dort, wo die Zukunft ist, Herr, dort, wo das Leben ist, und zwar dein Leben. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, um die Umstände zu verändern, weil du ihn veränderst. Und weil du, Heiliger Geist, jetzt hineinkommst in sein Denken, in sein Handeln und sein Gefühl und sein Herz. Und die Bibel sagt, das Alte ist vorbei. Siehe, ist jemand in Christus. Das Alte ist vorbei. Siehe, Neues ist geworden. Und ich bete, dass das Neue hervorbricht. Und dass das Alte jetzt vorbei ist in Jesu Namen. Danke, Herr, dass Leben da hineinkommt. Herr, dort, wo der Tod ist, dass dein Leben hineinkommt, dort, wo Verlorenheit ist, dass du es wieder findest, Herr, und dass du deine Kinder an das Licht hineinführst, hinausführst, Jesus. Herr, wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du ein guter Gott bist, der bereit ist, jederzeit zu helfen und wiederherzustellen. Herr, wir geben dir die Ehre in den wunderbaren Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.